Ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich grüßen. Ich freue mich, heute das Wort Gottes mit euch zu teilen. Wenn ich euch die Frage stellen würde, wir bewegen ja seit ein paar Monaten ein Thema, zumindest ich bewege das für mich persönlich und ich hoffe, es bewegt euch auch. Wenn ich euch fragen würde, was ist der Plan Gottes mit der Erschaffung der Welt bzw. des Menschen, was würdet ihr dem antworten? Christus verherrlichen, etwas sein zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, haben wir gesehen in Epheser 1. Und das ist etwas, was wohl der wichtigste Gedanke ist, den wir bewegen wollen und sollten. Und wenn du das verstanden hast und erkannt hast in deinem Leben, dass du geschaffen bist von Gott zu seiner Herrlichkeit, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, dann hast du das Wichtigste in deinem Leben verstanden. Wir werden vieles in unserem Leben nicht verstehen und auch nicht wissen. Aber wenn wir das wissen, dann wissen wir das Wichtigste. Gott hat dich geschaffen zu seiner Herrlichkeit, dass du durch dein Leben ihn verherrlichst. Und wir haben da verschiedene Aspekte schon betrachtet. Das fängt damit an, dass ein Mensch erstmal sieht, dass Christus mehr ist als nur ein guter Mensch, ein Prophet, sondern dass er der Christus ist, der Sohn Gottes. Und sind wir eingestiegen in Matthäus 2, damals, wenn ihr euch noch erinnern könnt, mit den Weisen aus dem Morgenland, die dem Baby Geschenke brachten, die einen weiten Weg auf sich nahmen, um diesen Christus zu sehen. Alle anderen hatten Ausflüchte, sie sahen in ihm eine Bedrohung, aber sie sahen in ihm den Sohn Gottes. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes auf Erden und sie brachten ihm Geschenke. Und der zweite Aspekt ist, wenn ein Mensch das sieht, dann braucht er Erleuchtung. Da kommt er nicht selber drauf. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium zeigt uns die Herrlichkeit Gottes in Jesus. Und wenn ein Mensch das erkennt, und das ist nur Gnade, das ist nicht, weil wir besonders klug waren, sondern weil Gott uns die Augen geöffnet hat, dass wir sehen durften, wie diese Männer aus dem Morgenland, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass er kam auf diese Welt, um uns zu retten, um uns zurückzubringen in den Zustand, den Gott sich eigentlich gedacht hat, nämlich, dass wir etwas sind zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ich hoffe, davon sind wir alle überzeugt. Weil das ist ganz wichtig, dass wir das auch irgendwo für uns persönlich annehmen können, auch als ein Vorrecht sehen, weil das führt uns jetzt nämlich zu dem nächsten Gedanken, dass wenn wir das erkannt haben, wenn wir das so sehen, dass Gott uns geschaffen hat zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Verherrlichung, dann stellt sich natürlich eine wichtige Frage, nämlich wie setze ich das um? Wie lebe ich das? Wie kann ich das leben? Was sagt das Wort Gottes diesbezüglich, wie wir das umsetzen können in unserem Alltag, in unserem Leben? Und da möchte ich heute einsteigen in einen Text in Römer 15. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schlag gerne mit auf. Es sind nur drei Verse. Römer 15, und ich möchte die Verse 5 bis 7 lesen mit euch und gemeinsam Gottes Wort sprechen lassen. Ich versuche es nur ein bisschen zu erläutern, aber das Wort Gottes in sich ist Kraft Gottes und möchte zu uns sprechen und reden. Da heißt es in Römer 15, Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein, untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Lasst uns nochmal beten. Vater, wir wollen dir danken für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort so klar ist, dass wir es alle durch deinen Geist auch verstehen dürfen und erkennen dürfen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Herr, und wir wollen uns alle darunter beugen. Wir sind alle Lernende. Wir sind alles Menschen, die versagen, die deine Hilfe brauchen. Deswegen sind wir hier heute Morgen, weil wir das bekennen wollen, dass wir dich brauchen, dass wir es alleine nicht schaffen und dass wir schon gar nicht das, was du hier in deinem Wort sagst, leben können ohne dich. So schenke du nun Gnade, Herr, dass wir anfangen zu verstehen, worauf es wirklich ankommt, was dir wichtig ist und damit wir anhand dessen unser Leben neu prüfen und verändern können. Wir preisen dich dafür in Jesu Namen. Amen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich habe ja versucht, die letzten Predigten immer so ein Beispiel oder so am Ende nochmal so eine Geschichte. Ich hoffe, manche dieser Geschichten sind euch noch in Erinnerung, die euch dann helfen, auch wieder das Thema, was wir bewegt haben, mit dieser Geschichte auch zu verdeutlichen. Heute habe ich mal etwas anderes. Heute machen wir ein Bild. Und ich hoffe, das klappt, dass wir dieses Bild gleich bekommen. Denn dieses Bild sagt eine ganze Menge aus zu dem Thema, was hier in diesen drei Versen stehen, passt. Und da haben wir es. Ihr braucht mich darauf nicht suchen. Ich bin auch vor ein paar Wochen in einem Drachenboot gefahren, von der Firma aus. Das ist ein Drachenboot, falls es jemand noch nicht weiß. Aber dieses Bild ist ein sehr schönes Bild. Oder andersrum gefragt, fragen wir mal so, was macht ein gutes Team aus? Jetzt seid ihr mal dran. Was ist hier in diesem Bild sehr schön erkennbar? Was braucht man, dass diese Gruppe von Leuten bunt gemischt das Ziel erreicht, beziehungsweise wahrscheinlich gewinnen will? Ne? So gehe ich mal von aus, dass die gewinnen wollten. Was denkt ihr, was ist notwendig für ein gutes Team? Oh, jetzt haben wir gleich so viele gleichzeitig. Vielleicht mal nacheinander.
Ein guter Leiter.
Ein guter Leiter. Wer ist das hier auf dem Bild? Der schreiende Typ. Wir sind hier nicht ganz einig. Ich werde gleich erklären, wer was macht und warum er wichtig ist. Aber gut, wir brauchen einen guten Leiter. Halt mal das mal fest. Teamgeist. Okay, kann man das an dem Bild sehen? Ja, ne? Die gucken alle ziemlich entspannt. Nein, sie gucken ziemlich angestrengt. Jeder gibt alles. Was noch? Was ist noch wichtig? Ein gemeinsames Ziel. Sie haben ein Ziel vor Augen. Okay? Gibt es noch irgendwas?
Die Gleichheit.
Zusammen paddeln. Gleichzeitig paddeln. Okay? Das ist auch sehr wichtig. Das muss alles synchron oder gleichmäßig passieren. Man kann das sehr gut an den Paddeln sehen. Die sind alle relativ auf einer Ebene. Na, wenn jetzt ein Paddel im Wasser wäre und die anderen alle außer Wasser, wäre das hinderlich. Also Sie müssen versuchen, möglichst gleichmäßig in das Wasser zu stechen. Was noch?
Hinhören.
Zuhören. Jawohl. Da gibt es nämlich jemanden, der Kommandos gibt. Ne? Wer ist das denn auf dem Bild? Ich glaube, das sind zwei in dem Fall. Normalerweise ist der hinten der Steuermann. Der lenkt das Boot. Der gibt die Richtung vor, sprich, dass sie auf Kurs bleiben. Vorne die hat eine Trommel und die schlägt den Takt. Ja, die ist natürlich auch wichtig. Da muss natürlich auch jeder hinhören, damit er im Takt bleibt. Also da ist ein Taktgeber. Auch ganz wichtig. Wir merken schon, da sind viele Parallelen zum Gemeindeleben. Ne? Wir werden uns aus dem Text gleich ansehen, wie das zusammenpasst mit diesem Boot. Gibt es noch irgendwas anderes, was euch aufgefallen ist? Eine gemeinsame Basis. Was ist hier die Basis auf dem Bild? Das Boot. Ist das Boot die Basis? Das Wasser, ne? Ein Boot ohne Wasser ist schlecht. Ja, also das Wasser ist die Basis. Das Boot ist aber auch wichtig. Es ist ein Boot. Und in diesem einen Boot, das muss auch voll besetzt sein zum Beispiel. Ne? Stellt euch mal vor, da würde jetzt rechts oder links einer von denen fehlen. Was würde dann passieren? Boot würde eine Schieflage bekommen, weil auch gewichtstechnisch muss das ausgeglichen sein. Also sprich, man muss auf einem guten Balance sein, aber auch wenn einer fehlt beim Paddeln, dann ist die linke Seite, sagen wir mal rechts fehlt einer, dann würde das Boot wohin abdriften? Nach rechts, weil da ist weniger Druck. Das heißt, der Steuermann müsste entgegenmachen und da würde man Geschwindigkeit verlieren. Also jeder in diesem Boot ist wichtig, richtig? Und wenn einer sagt, ich habe heute keine Lust oder ich mache was anderes oder sonst irgendwas, dann ist das Boot nicht auf Kurs und es wird wahrscheinlich nicht gewinnen. Ich denke, wir haben schon eine ganze Menge entdeckt. Und ich glaube, wir haben alle irgendwie schon gemerkt, Mann, das hat eine ganze Menge mit Gemeinde zu tun. Und jetzt lasst uns mal in den Text schauen und sehen, was wir aus diesem Text heraus parallel zu diesem Bild heraus erarbeiten können und wie wir das versuchen, dann auch umzusetzen. Was ist in unserem Text das Ziel? Wir haben hier gesagt, es ist wichtig, ein Ziel zu haben. Sie wollen gewinnen. Was ist unser Ziel als Gemeinde, als Christen? Zu wachsen, ja, lasst uns mal in den Text schauen. Wir wollen mal sehen, was der Text uns sagt. Wo fordert uns Gott hier auf, etwas zu tun, um ein Ziel zu erreichen? Er sagt hier, ja, Vers 5, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleich gesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit, und da kommen wir jetzt zu dem Ziel, damit was passiert? Warum sollen wir gleichgesinnt sein? Warum sollen wir nicht nur gleichgesinnt sein, jeder nach seiner Fasson, sondern Christus gemäß? Damit, und da kommt jetzt das Ziel vor Augen, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Das ist unser Ziel. Dass wenn wir zusammenkommen, dass Gott, dass Jesus verherrlicht wird. Und das nicht irgendwie, sondern hier gibt es gewisse Kriterien, die extrem schwierig sind. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass dieser Vers oder diese Verse, die schwersten Verse für eine Gemeinde oder für das Christenleben an sich beinhalten. Und das, warum es oft unter Christen und auch in Gemeinden und auch in der Welt so wenig Anklang findet, ist, dass das hier, was hier in diesen Versen steht, relativ selten vorkommt und gelebt wird. Und das sollte uns Gedanken machen. Da sollten wir uns drüber Gedanken machen. Warum ist das so? Also, was können wir sagen? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, damit wir Gott mit einem Mund verherrlichen. Das ist unser Ziel. Es geht hier nicht um uns. Es geht hier um Gott. Es geht hier um Jesus. Es geht um seine Herrlichkeit. Und die soll in den Mittelpunkt gestellt werden. Er soll groß werden unter uns. Das ist das Ziel. Lasst uns mal, wir haben gesagt, was ist die Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen oder dass das Ziel überhaupt möglich ist. Das wird uns hier in dem Text auch genannt. Was ist denn die Grundlage? Was ist das Wasser für uns als Gemeinde Arche? Ne, Arche ist ja auch ein Boot. Ja, wir sitzen alle in einem Boot. Der Glaube. Ja, lass uns in den Text schauen. Was könnten wir hier sagen? Was ist unsere Grundlage? Was ist die Grundlage dafür, dass es möglich sein kann und sollte, dass wir einmütig mit einem Munde Gott verherrlichen? Was bildet da die Grundlage? Und ich finde, das ist so genial. Es steht in Vers 5 am Anfang. Die Grundlage, dass das möglich ist, ist nicht, weil wir uns alle besonders gut anstrengen jetzt, um das zu leben, das zu erfahren. Sondern die Grundlage, das Wasser, wie das Wasser für dieses Boot, das das Boot trägt, ist Gott selbst. Und er wird hier beschrieben, und das ist das Schöne, wisst ihr, die Bibel, die meisten von uns, wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir das Empfinden, und das ist auch gut so und richtig so, wir fühlen uns überfordert mit dem, was Gott uns sagt. Ja, das ist ganz normal. Also wenn ich die Bibel lese, egal wo, und da steht irgendwas drin, von wie ich leben soll, dann denke ich, boah, das kann ich gar nicht. Geht euch das auch so? Das ist auf der einen Seite gut, insofern, dass wir immer wieder merken, wie schwach wir doch sind. Wie wenig wir alleine können ohne Gott. Eigentlich gar nichts. Und das Zweite ist, es wirft uns auf Gott hin, der die Grundlage sein will. Und wisst ihr, die Bibel erwartet oder Gott erwartet nie etwas von dir, das du tun sollst, wenn er dir nicht vorher schon etwas gegeben hat. Nur wir sind oft so, wir sehen auf das, was Gott von uns erwartet, aber sehen nicht das, was Gott uns schon gegeben hat. Und dann fühlen wir uns überfordert. Und das Schöne ist in diesem Text hier, gerade wenn es darum geht, untereinander gleichgesinnt zu sein, wir werden gleich gucken, was das heißt, Christus Jesus gemäß, dann ist es so schön zu sehen, dass Gott durch den Paulus in Vers 5 uns sozusagen die Grundlage erstmal gibt. Und jetzt schaut mal genau hin, wie Gott hier beschrieben wird. Mit zwei Eigenschaften, die extrem wichtig sind im Umgang miteinander. Wie wird Gott hier beschrieben? Der Gott des Ausharrens und, bei mir heißt es in der Übersetzung, Ermunterung. Ermunterung. Wisst ihr eigentlich, dass Gott enorm viel Ausharren hat mit dir? Wisst ihr, dass wir unheimlich viel Ermunterung brauchen von Gott? Weil sonst würden wir alle aufgeben. Gott ermuntert uns immer wieder in seinem Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, durch andere Christen. Aber Gott wird hier beschrieben als der Gott des Ausharrens. Und was ist wohl entscheidend wichtig im Umgang miteinander? In der Gemeinde, was denkt ihr wohl? Ja? Ja, ihr geht schon wieder zu weit weg. Bleibt beim Text. Was steht denn da? Ausharren. Geduld, ausharren. Das ist das, was wir brauchen. Wisst ihr, wenn ein Problem auftaucht in der Gemeinde, was ist dann das Natürlichste auf der Welt zu machen? Oder sagen wir mal so, was ist viel einfacher dann zu machen? Ich gehe raus aus dem Problem. Ich stelle mich nicht dem Problem, sondern ich fliehe. Löst du damit das Problem? Nein. Du nimmst es mit. Meistens sind wir ja das größte Problem selbst, ne? Also du nimmst es sowieso mit. Wir denken natürlich immer, der andere, das ist das Problem. Aber was brauchen wir in der Gemeinde, dass wir lernen, gleichgesinnt mit einem Mund Gott zu verherrlichen? Wir brauchen Ausharren. Warum? Weil wir alle etwas an uns haben, was nicht so nett ist, um es mal freundlich auszudrücken. Wir sind alle irgendwie komisch. Und das beinhaltet, dass ich lernen muss, auch ein Stück weit auszuharren. Mit den Schwachheiten des anderen zu leben. Wisst ihr, der Kontext von Römer 14 und 15, worum es da geht es genau um das Thema. Die Starken und die Schwachen. Die, die sagen, ich kann alles essen, und die sagen, ich esse nur bestimmte Kost. Die sagen, ich habe einen Tag heilig, und die anderen sagen, ich habe jeden Tag ist für mich heilig, alle Tage gleich. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle unterschiedlich, nicht nur vom Aussehen, sondern auch von dem, was uns wichtig ist, was wir für wichtig empfinden, auch als Christen. Und deswegen wird uns Gott hier vorgestellt als der Gott des Ausharrens. Das bildet sozusagen das Wasser hier. Wir brauchen diese Grundlage. Gott ist ein Gott, der unheimlich viel Geduld mit dir hat. Bist du bereit, auch diese Geduld anderen gegenüber zu bringen? Und das Zweite, was er hier sagt, Ermunterung. Das hat so einen positiven Aspekt. Ermunterung, Ermutigung. Dieses Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist eigentlich Parakletos. So wie der Heilige Geist uns zur Seite gestellt worden ist, zur Ermunterung, zur Erbauung, zur Stärkung. So ist Gott uns zur Seite gestellt in seinem Geist und so sollen wir einander begegnen. Ermunternd. Es gibt nichts Schlimmeres in einer Gemeinde, wenn nur Kritik geübt wird. Wenn du die ganze Zeit nur Kritik hörst. Wer kann darunter schon leben? Das ist unheimlich schwer. Wir brauchen alle Ermutigung. Wir brauchen alle Ermunterung. Und Gott ist ein Gott, der uns ermutigt. Der sagt, und wenn du siebenmal fällst, was sollen wir dann tun? Wieder aufstehen. Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir versagen. Wer ist darüber froh? Gibt es da jemanden? Okay, ein paar wenigstens. Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir versagen. Und das gilt auch im Umgang miteinander. Wenn wir versagen, dann stehen wir zusammen, dann sollen wir einander ermuntern. Und Ermunterung hat auch mit Korrektur zu tun, keine Frage. Wir brauchen auch Korrektur. Aber das bildet die Grundlage für alles das, was Gott jetzt sagt in den nächsten Versen. Er ist der Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und das ist das Wasser, bups, weg ist es, das Wasser fürs Boot. Das bildet die Grundlage. Auf dieser Grundlage, die Gott selbst ist, fährt unser Schiff. Arche Hannover. Unser Gemeindeleben. Sie basiert auf das Wesen und der Grundlage Gottes. Er ist das Fundament. Natürlich brauchen wir dazu Glauben. Aber erstmal brauche ich dieses Fundament, um darin zu glauben und daran zu glauben. Und jetzt wollen wir weiterschauen. Wie geht es weiter? Er sagt hier im Vers 5, aber der Gott des Ausharrens, der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein. Was heißt das denn? Was meint er mit gleichgesinnt? Eines Sinnes, gut, da haben wir das gleiche Wort nochmal. Sinn, was können wir mit übersetzen in etwas, was wir vielleicht alle besser verstehen? Gleiches Ziel, gleich denken. Also Gesinnung in der Bibel hat immer etwas mit Denken zu tun. Wir sollen gleich denken, in die gleiche Richtung denken. Und wir haben vorhin gesagt, dass es extrem wichtig ist, dass diese Paddler alle im Takt paddeln. Ja? Und nicht irgendeiner dann mittendrin anfängt, was Neues zu denken und denkt, Mensch, das ist ganz schön schweißtreibend hier. Ich hole mal eine Flasche oder eine Tasse Tee raus, der ist vielleicht Engländer. It's tea time. Und macht sich seinen Tee, legt sein Paddel ins Boot und lässt die anderen weiter wuppen. Ich glaube, die anderen hätten da ganz schön Stress mit dem. Warum denkt er nicht so? Weil er weiß, ich bin gerade in Aktion und wenn ich jetzt hier anfange, Tee zu trinken, dann haben wir ein Problem. Dann geht das Schiff nicht voran. Und so fordert uns hier Gott selbst auf, dass wir gleichgesinnt sein sollen. Aber nicht nur irgendwie und jeder so nach seiner Fasson, sondern da kommt gleich dahinter der Satz Christus, Jesus Christus oder Christus Jesus gemäß. Das heißt, auch hier finden wir wieder die Grundlage. Gleichgesinnt sein ist extrem schwierig, oder? Wir denken in alle unterschiedlich, in vielen verschiedenen Richtungen. Sei es im persönlichen Leben, wie ich meinen Alltag gestalte, sei es, wie ich mein Christsein lebe. Und hier heißt es, wir sollen alle gleich denken. Wie ist das möglich? Ist das möglich? Ich denke schon. Genauso wie hier diese Paddler alle das Gleiche denken, sie wollen das Ziel erreichen, sie wollen gewinnen. So ist der Grundgedanke erstmal der, dass wenn wir alle denken, wir wollen sehen, dass Christus groß wird, dass er verherrlicht wird, dann ist das unser Ziel, unser Grundgedanke. Und den gilt es dann zu verfestigen. Wie kann das geschehen? Wie kann das geschehen, dass wir dahin kommen als Gemeinde, dass wir einen Gedanken haben, ein Ziel? Wo können wir das herholen? Christus ausrichten. Wo geschieht das? Wo werden wir ausgerichtet nach Christus hin? Im Wort Gottes. Das Wort Gottes. Nun weiß ich, dass wenn ich jetzt hier eine Bibelstelle aufschlagen würde, egal welche, und ich würde, was weiß ich, Reinhard fragen, was denkst du darüber? Er würde seine Gedanken darüber sagen. Dann frage ich vielleicht Eduard oder Tanja oder Markus oder Anna. Und wir würden feststellen, da hat jeder irgendwie einen anderen Gedanken drüber. Das ist nicht gleich. Ist das damit gemeint? Ich glaube nicht. Warum nicht? Weil das Wort Gottes ist wie ein Brunnen, der tief genug ist für einen Theologen zu tauchen, ohne auf den Grund zu stoßen, und flach genug für ein Baby daraus zu trinken, ohne zu ertrinken. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass wir einmal alle unterschiedlich wachsen, Der eine ist vielleicht gerade 3 Wochen Christ, der ist noch Baby in Christus. Der trinkt aus dem Wort Gottes und erkennt Dinge, die für dich schon, puh, ne, der du 30 Jahre im Glauben bist, schon, puh, ja, alles klar, alles, das habe ich schon längst ad acta gelegt. Aber es beinhaltet auch, dass wir sagen, wenn wir in das Wort Gottes schauen, dass das Wort Gottes so viele Aspekte und so tief ist, dass wir definitiv auf unterschiedliche Resultate stoßen werden. Aber was ist dabei wichtig? Was denkt ihr? Wenn ich jetzt eine unterschiedliche Meinung über einen Text habe, was ist dann wichtig? Das muss ja erstmal ohne Bewertung nicht richtig oder falsch sein, sondern einfach, ich habe einen anderen Gedanken als der andere. Was ist dabei wichtig? Ja, zum Beispiel? Aha, ich denke über den Grundgedanken nach. Was ist unser Grundgedanke? Christus, ihn verherrlichen. Das heißt, ich begegne dem anderen aus der Perspektive oder aus dem Gedanken, er ist Christus wichtig und Christus ist wichtig, dass er verherrlicht wird. Dann finde ich eine gemeinsame Basis, wo ich mit dem anderen, andere oder der unterschiedlicher Meinung vielleicht in einer Frage ist, dem begegne ich auf dem Niveau. Was passiert dann? Es passiert Einheit trotz Unterschiedlichkeit. Es passiert Einheit trotz Unterschiedlichkeit. Ich glaube nicht, dass hier mit diesem Gleichgesinntsein, das bedeutet, dass wir alle, wenn wir die Bibel aufschlagen, immer die gleichen Gedanken über das haben, wir lesen. Sondern es bedeutet, dass wir die Grundlage des Gleichgesinntseins untereinander, der Grundgedanke der ist, dass wir Christus in den Mittelpunkt stellen, dass er verherrlicht wird, dass er das Zentrum bleibt. Nicht meine Meinung oder meine Erkenntnis das Entscheidende ist, sondern dass Christus groß wird. Und wie kann das geschehen? Das wird uns gleich genannt. Das Ziel haben wir schon betrachtet. Ich gehe in Vers 6 weiter, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal wirklich so erlebt haben. Es gibt Zeiten in meinem Christsein, wo ich viel unterwegs war, in Gemeinden, weltweit. Da gab es Momente, wo ich das erlebt habe, wo ich festgestellt habe, hier ist wirklich eine Truppe zusammen, die so einmütig und so fokussiert ist auf Christus hin, dass du denkst, der Himmel ist auf Erden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt. Aber wir könnten jetzt sagen, das ist irgendwie so ein Wunschtraum. Der ist so weit weg, das erlebe ich vielleicht ein, zweimal im Leben und das war's. Aber Gott fordert uns hier auf, dahin zu wachsen. Das ist ja nicht etwas, was so entstanden ist. Die Leute haben hier zigmal trainiert. Vielleicht jede Woche. Kommen die zusammen, um nur ihre Technik zu verfeinern, um einmütig zu werden, mit einem Schlag ins Wasser zu hauen. Schlägt einer zu früh, dann bremst er das Schiff ab. Schlägt einer zu spät, bremst er auch ab. Das heißt, das Ziel ist, möglichst so synchron zu fahren, dass du möglichst schnell das Ziel erreichst. Und das ist Gemeindeleben. Lernen, im gleichen Schlag zu paddeln. Im geistlichen Sinne, lernen, Christus in den Mittelpunkt zu stellen, uns auf das Ziel zu konzentrieren. Und trotz Unterschiedlichkeit, trotz unterschiedlichen Meinungen, die wir haben über gewisse Dinge, eine Einheit zu bilden, die die Paddel gleichzeitig ins Wasser stechen lässt. Darum geht's. Und darüber freut sich Gott. Er sagt hier, das verherrlicht Gott. Und wenn das dein Wunsch ist, wenn du hier zusammenkommst oder auch zu Hause bist, deinen Alltag gestaltest, dass Gott sich freut über dein Leben, wie du es lebst, dann kommst du immer mehr diesem Ziel entgegen. Und vielleicht dann und wann erleben wir das auch hier bei uns, dass wir denken, boah, das ist wie im Himmel. damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben schon einiges genannt, wie kommen wir dahin? Ein ganz wesentlicher Faktor wird uns in Vers 7 noch genannt. Was dazu notwendig ist, dass wir dahin kommen. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Wir sollen einander lernen anzunehmen, so wie wir sind. Wem fällt das leicht? Irgendjemand mutig genug zu sagen, ich habe damit kein Problem? Den anderen so zu sehen, wie Jesus ihn sieht, ihn so anzunehmen, wie Jesus ihn angenommen hat? Ich glaube, damit haben wir alle noch Probleme. Aber es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Wenn ihr das in das Boot guckt, die sind ja auch alle sehr unterschiedlich, ne? Auch von der Hautfarbe. Mann, Frau, jung, alt vielleicht. Na gut, hier sind hauptsächlich junge Leute oder mittleren Alters. Aber wenn Sie jetzt während des Paddelns darüber nachdenken, Mensch, der Vordermann, der riecht ganz schön nach Schweiß. Der sollte mal sein Hemd wechseln. Oder der andere haut mir immer in den Rücken beim Paddeln. Die ganze Zeit. Das nervt. Kann vorkommen. Und er würde anfangen, den mag ich nicht. Warum macht er das? Warum riecht er so? Es würde anfangen zu rumoren in der Mannschaft. Aber es geht hier darum, dass Gottes Wort uns auffordert, einander anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Wie hat dich Christus angenommen, nachdem du dich frisch rauspoliert hast? Nachdem du alles in Ordnung gebracht hast in deinem Leben und gesagt hast, so, jetzt bin ich bereit, Gott zu begegnen? Oder wie hat er dich angenommen? Als ein Sünder. Und nachdem du zum Glauben gekommen bist, hat sich sicherlich vieles verändert, nicht? Du bist jetzt nicht mal ein Rebell, sondern ein Kind Gottes. Aber heißt das, dass Gott jetzt weniger Sünde sieht vielleicht? Oder dass er dich jetzt schöner sieht, in Anführungsstrichen? Er hat dich angenommen. Und er ist in dem Prozess, dich zu verändern, richtig? Ist er da schon am Ziel angekommen? Bei mir nicht. Hat Gott immer noch eine ganze Menge Mühe mit dir und mit mir? Meint ihr, dass wenn Gott morgens aufwacht und sieht über dein Leben und sagt, bah, ich bin so froh, dass ich den habe. Der ist so einfach, so fliegeleicht. Oder denkt, boah, der Uwe wieder. Mann, eine Menge Arbeit wieder heute steht wieder an. Und das bin ja nicht nur ich. Es gibt, was weiß ich, es gibt ja am Kröpke die Uhr, ne, die rennt immer weiter. 7, irgendwas, keine Ahnung, Milliarden Menschen. Und selbst die Menschen, die von Gott noch ferne sind, auch mit denen hat er viel Arbeit und Mühe. Und er erträgt sie. Wie viel mehr, wenn Gott dich so annimmt und so angenommen hat und dir dessen bewusst bist, was Gott sich da aufgehalst hat, als er dich genommen hat. Wie viel mehr sollten wir einander annehmen? Da stellt sich die Frage. Oder andersrum, um das vielleicht so ein bisschen provozierend zu sagen, wenn ich nicht bereit bin, den anderen so anzunehmen, wie es hier heißt, wie Christus uns angenommen hat, welches Anrecht habe ich, dass Christus mich annimmt? Schon mal drüber nachgedacht? Oder wenn wir sagen in diesem Gebet, in Matthäus, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Dass wenn du nicht bereit bist zu vergeben, warum sollte Gott dir vergeben? Schon mal drüber nachgedacht? Oder wir werden aufgefordert in der Bibel so einander zu vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Wie hat er uns vergeben? Völlig. Ohne Vorbehalte. Ohne das wieder hervorzuholen. Ne, das machen wir auch ganz gerne. Ja, wir haben immer noch so ein kleines Ass im Ärmel oder so sich. Oder ne, irgendwo was, was wir noch zur Waffe rausholen können, wenn es mal wieder schwierig wird mit dem anderen. Dann haben wir immer noch was. Ah, weißt du noch, damals? Ha? Kannst du dich noch erinnern? Das ist keine Vergebung. Vergeben heißt vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. In dem Prozess, dass wir lernen, als Gemeinschaft mit einem Munde Gott zu loben, ihn zu verherrlichen. Dass wir lernen, einmal diesen Grundgedanken zu bewegen, ist das wirklich unser Ziel, Christus zu verherrlichen? Sind wir deswegen hier? Ist das das, was uns alle bewegt, die wir hier sind? Ist das unser Ziel? Und die zweite Frage ist, die mit verknüpft ist, bin ich bereit, den anderen so anzunehmen, wie er ist? Ich sage jetzt nicht, dass wenn man jemand Schwierigkeiten hat, dass wir jetzt immer nur die Augen zudrücken, sondern das heißt auch Korrektur. Das heißt auch Hilfestellung geben. Aber dass ich die Grundhaltung habe in meinem Herzen, wir gehören zusammen. Wir sind in einem Boot. Und wisst ihr, deswegen ist das so wichtig. Das ist eine Mannschaft, die kennen sich. Die sind zusammengeschweißt. Ja, die machen Dinge zusammen. Und genauso sollte es in der Gemeinde sein. Und meine Frage, die immer wieder wichtig ist, ist auch, wer hat sie dahingestellt? Wer hat dich hier in die Gemeinde gestellt? Warum bist du Glied der Gemeinde, wenn du dich hier dazugehörig fühlst? Das ist enorm wichtig, dass wir wissen, wer hat mich hier eigentlich reingestellt. Das war nicht irgendein Leiter der Gemeinde oder irgendein Freund. Ich hoffe nicht. Der hat dich vielleicht aufmerksam gemacht auf diese Gemeinde. Aber dass jeder, der in diesem Boot sitzt, sinnbild gesprochen, der in diesem Gemeindehaus sitzt, weiß, dass er von Gott hierher gestellt ist. Gott hat mich hier hineingestellt. Und damit bin ich auch bereit, so manches, was an Unannehmlichkeiten vom Gemeindeleben beinhaltet, und das wird immer so sein. Gemeinde ist immer auch Lazarett, Baustelle, Schwierigkeiten, Nöte. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber es ist so. Und wenn ich da nicht sicher bin, ich gehöre in dieses Boot, ich weiß, das ist mein Platz von Gott bestimmt, dann wirst du an den Punkt kommen, wo du Zweifel hast, wo du nicht mehr ausharren willst, wo du nicht mehr tragen willst, wo du nicht mehr den anderen so annehmen kannst, wie er ist. Das ist so enorm wichtig. Gott baut Gemeinde, nicht wir. Er ist das Fundament und er bringt Menschen zusammen. Er ruft Menschen auch in den Dienst, in die Mission. Es ist nicht, weil Matthias, so heißt er, eine tolle Idee hatte, ich gehe nach Kenia, sondern Gott hat ihn gerufen. Er hat gesagt, Matthias, du sollst für mich Reich Gottes bauen in Kenia. Und das wird ihn tragen, nichts anderes. Wenn es sein eigener Ruf ist oder der Ruf der Gemeinde oder was weiß ich, dann wird er stranden, weil er nicht tragfähig ist. Aber mit dem Ruf Gottes kommt auch die Ausrüstung Gottes. Und hier sehen wir, Gott ruft uns als Gemeinde, ihn zu verherrlichen, als Gemeinde. Und das nicht nur irgendwie, sondern Christus Jesus gemäß. Das heißt, wir haben die Verantwortung, das Wort Gottes zu bewegen. Wir kommen nicht zusammen, nur um Kaffee zu trinken. Ist auch ganz nett, Gemeinschaft, alles wichtig. Aber wir kommen zusammen, um gemeinsam das Wort Gottes zu erforschen, zu entdecken. Und dazu gibt es auch einen Steuermann, dafür gibt es einen Trommler. Da gibt es Verantwortliche, die das versuchen nahezubringen. Für mich ist eigentlich der Steuermann so das Wort Gottes eigentlich, ne, das uns steuert. Und die Trommler, das sind die, die versuchen, das Wort Gottes irgendwie rüberzubringen. In aller Schwachheit. Den Takt angeben. Damit wir alle in den gleichen Schlag kommen. Damit wir alle vorankommen. Das Ziel erreichen. Und das beinhaltet eben auch, dass wir lernen, einander so anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Wollen wir das tun? Das fängt hier in unserem Kopf an. Aber das ist nicht immer ganz einfach. Das ist nicht immer so angenehm. Aber die Frage ist, ist uns das die Sache wert? Wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott mich hierher gestellt hat und davon überzeugt bin, dass Gott hier im Zentrum ist und verherrlicht wird, in aller Schwachheit. Die Musik ist manchmal nicht gut, die Lieder sind manchmal nicht gut, manchmal sind die Predigten nicht gut, manchmal ist mein Nachbar nicht gut, manchmal hat mir jemand meinen Platz weggenommen, wenn ich hier reinkomme. Dass ich dennoch sagen kann, ich weiß, hier bin ich hergestellt, ich weiß, Christus möchte heute durch mich und durch das, was ich dazu beitrage, Christus verherrlichen. Dann kann ich auch den anderen annehmen, dann kann ich dem anderen auch Ermunterung mitgeben, ausharren, damit dieses Ziel erreicht wird. Das ist die Praxis. Jetzt geht es ans Eingemachte. Aber lasst uns dieses Bild einfach mitnehmen. Ja, dass wir alle und jeder kann sich da in diesem Boot sitzen sehen. Jeder hat so ein Paddel. Gott hat uns Gaben gegeben, die gilt es einzubringen in das Reich Gottes, in die Gemeinde. Keiner von euch, der hier sitzt, hat nichts. Jeder von euch ist wichtig. Denke nicht, wenn du sonntags denkst, Mensch, heute ist schönes Wetter, ich gehe mal heute baden, dass da nicht etwas fehlt hier. Wir sind alle wichtig. Es gibt Gründe, wenn man mal nicht zum Gottesdienst kommt. Ich bin auch oft nicht da. Das hat meist Gründe, weil ich in einer anderen Gemeinde predige, aber nicht, weil ich unbedingt Bahn gehe. Aber Fakt ist der, du bist wichtig. Du bist Teil dieser Mannschaft. Dein Paddel fehlt. Wenn wir das Bild vor Augen halten, das soll kein Druck sein, das soll auch kein Muss sein. Ich scheue mich immer davor. Du tust dir selber nichts Gutes, sagen wir es mal so. Du tust dir selbst nichts Gutes, wenn du die Gemeinschaft versäumst, wenn du diesen Grundgedanken vernachlässigst. Und da stehen wir alle in der Gefahr, dass wir das aus den Augen verlieren. Und deswegen sind wir hier, um das Wort Gottes gemeinsam zu lesen. Deswegen sind wir hier, um uns ausrichten zu lassen auf das Kreuz. Und das ist das, warum wir Abendmahl feiern. Es hilft uns zu fokussieren wieder auf das, was wirklich wichtig ist. Es gibt so viele wichtige Dinge in deinem Leben, ne? Ja? Wir haben alle einen vollen Terminkalender, vielleicht die Rentner nicht mehr so ganz, aber ich wundere immer, wenn ich mit Rentnern rede, ich weiß jetzt nicht von unserer Gemeinde hier, aber wenn ich mit Rentnern von der Arbeit spreche, Mann, ich habe so viel zu tun. Ich habe mehr Arbeit als vorher. Da denke ich, wann hört denn das auf? Ja? Das war jetzt eine Bestätigung. Ja, wir haben alle so viele wichtige Dinge in unserem Leben. Aber lass uns nicht das Wichtigste in unserem Leben versäumen oder verpassen oder dran vorbeilaufen oder aus den Augen verlieren. Dazu möchte ich euch ermutigen und auch mich. Lasst uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass du nichts von uns erwartest, was du uns vorher nicht schon gegeben hast. Danke, dass du ein Gott des Ausharrens und der Ermunterung bist. Und dass du mit uns nicht aufgibst, uns nicht fallen lässt, sondern dass du uns immer wieder aufrichtest und sagst, ich bin da. Wir preisen dich dafür, Herr, und danken dir, dass das unsere Grundlage ist, unser Wasser, auf dem unser Schiff, unser Lebensschiff funktioniert. Danke auch, dass unsere Gemeinde auf dieser Grundlage sich bewegt, dass wir wissen dürfen, dass du uns trägst und dass du da bist, dass du uns hilfst, auch den anderen so anzunehmen, wie du ihn angenommen hast. Dass du uns hilfst, einmütig, mit einem Mund, das ist unglaublich, mit einem Mund zu sprechen, dich zu verherrlichen, dich groß zu machen. Herr, du sagst es in deinem Wort, wir sind noch weit davon entfernt, wir alle hier, wollen dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, dass wir dahin hineinwachsen, dass wir das immer mehr entdecken, wie schön es ist, gemeinsam aus einem Mund dich zu loben. Danke, dass du in Jesus die Grundlage dafür geschaffen hast. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass du mit uns zum Ziel kommst. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.